Notiz am Rande: In der Fußball-Bundesliga hat München den Vorsprung vor Dortmund ausgebaut. Noch viel wichtiger, mit dem Kirchenjahr hat man immer einen gewissen Vorsprung. Während der Rest der Welt noch damit beschäftigt ist, zu schauen, wie die vollen, tollen Tage voll gut rumzukriegen sind, wird unsere Aufmerksamkeit schon mal auf das gelenkt, was kommen soll. Das Motto für diesen letzten Sonntag vor der Passionszeit: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Ein Bibelabschnitt, über den ich ein paar tausend Mal hinweggelesen habe, bevor der mir irgendwas sagen konnte. Irgendwas. Aber dann habe ich festgestellt, es geht hier um etwas, das ist unfassbar groß. Da sagt Jesus zu den Zwölfen, die er zu sich genommen hatte: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben steht. Jesus spricht von sich als dem Sohn des Menschen. Und wir entdecken mehr und mehr, das ist sein Titel als Messias, als Christus. Wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden. Irgendwie hatten die Jünger das ja schon beieinander. Andreas sagt am Anfang des Johannesevangeliums ganz schnell zu Petrus: Wir haben den Messias gefunden. Philippus sagt dem Nathanael: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. War eigentlich alles klar. Aber stell dir mal vor, du wärst live dabei. Prophetie geht in Erfüllung. Vorhersagen aus Jahrhunderten, aus verschiedenen Quellen. Und das passiert jetzt. Genau so wie angesagt. Siehe, sagt Jesus, jetzt, Leute, wir sind gerade auf dem Weg dahin. Wir machen uns auf nach Jerusalem. Und alles wird erfüllt. Ja, was haben die Leute damals gedacht? Ich habe so 2 bis 3 Millionen Mal gehört, die wollten alle gerne einen Römer-Raus-Messias, der Israel wiederherstellt, politisch, der juristisch für Gerechtigkeit sorgt, der religiös alles wieder auf die Kette bringt. Und dass es dann auch wirtschaftlich alles wieder in Ordnung kommt, alles gut für Israel. So einen haben sie vielleicht erwartet. Ich glaube, das ist viel zu oberflächlich gedacht und zu kurz gegriffen. Es erfüllt sich alles, was Mose und die Propheten da geschrieben und geredet haben. Da kommt der Friedefürst. Da kommt der, der die Welt zur Ruhe bringt, der die Menschen wieder mit Gott zusammenbringt. Dieser Gott, der alles geschaffen hat, ist ja nicht nur eine Figur, mit der wir uns was erklären. Er ist der Ursprung, er ist der Sinn des Ganzen. Und zu dem bringt uns der Messias zurück. Diese ganze Weltgeschichte mit jedem Wesen, das hier lebt, ist eigentlich eine Sehnsucht nach Leben. Und alles Leiden ist letztlich ein Schrei nach Erlösung. Und das, was wir im Alten Testament unserer Bibel sehen, ist, wie Hoffnung aufkeimt. Wie trotz allem Furchtbaren, was Menschen erleben, was sie sich gegenseitig und sich selber antun, wie es trotz allem einen Sinn geben kann. Eine echte Hoffnung. Und der Messias, der bringt das. Der bringt Frieden. Der bringt Gerechtigkeit, der bringt das Heil und auch die Heilung, eine neue Welt. Alles wird erfüllt. Die Jünger haben manchmal vielleicht überschwänglich gedacht, hurra, jetzt geht's los. Sie haben die Wunder gesehen. Sie haben sie sogar selber getan in seinem Auftrag. Für ihn gibt's keine Krankheit, die er nicht heilen könnte. Kein Problem, das zu groß wäre, keine Herausforderung, die sein Vermögen übersteigt. Bei ihm ist tatsächlich nichts unmöglich. Und sie sehen die Leute, wie sie zuhören. Wie einige verstehen und verändert werden. Und sie kriegen auch mit, wie er mit seinen Gegnern umgeht. Die stellen ihm eine Falle nach der anderen. Die bedrohen ihn. Die greifen ihn an. Er ist ihnen allen gewachsen. Da ist keiner, wo er gesagt hat, Entschuldigung, kommen Sie nächste Woche wieder, ich überlege mir das mal oder so. Er ist es ja wirklich. Welch ein Satz, nur dieser eine Satz. Mit ihm wird alles erfüllt und das ist unfassbar groß. Und unfassbar widersprüchlich. Denn er wird den Nationen überliefert werden, und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Der Messias, der König und Priester und Prophet und alles in einer Person ist, der soll so erniedrigt werden. Wer kann das fassen? Wir kennen ja die ganze Geschichte, na klar. Ja, er wird auferstehen und dann ist doch alles gut, oder? Die Story hat ein Happy End. Aber so einfach und selbstverständlich ist das alles gar nicht. Jesus spricht hier von lauter Einzelheiten seines Leides, von den einzelnen Umständen seines Todes. Und das war nun wirklich nicht selbstverständlich. Natürlich haben sie ihn von Anfang an gehasst und versucht, ihn loszuwerden. Na klar. Aber dass es so endet, genau so, woher soll er das denn wissen? Sie hatten doch schon oft die Steine in der Hand, um sie auf ihn zu schmeißen. Sie hatten ihn schon am Abgrund stehen und wollten ihn runterschubsen. Und hätte nicht irgendwann irgendein Spinner mit dem Messer meinetwegen einfach zustechen können? Vielleicht ja auch ganz banal und einfach. Dieser Sir Francis Drake, der war mal Pirat und Oberkommandierender der britischen Flotte. Und der hat eine Menge großartiger Taten vollbracht in seinem Leben. Ob man die alle gut und richtig findet, ist ja was anderes. Aber der hat jedenfalls was geschafft, was viele gerne geschafft hätten. Und was der an Schätzen in der Hand hatte, das ist schon ziemlich gewaltig. Aber der ist nicht in einer seiner glorreichen Schlachten umgekommen. Er hat sich auch nicht von dem vielen, vielen Geld ein tolles Schloss gebaut und sich in Ruhe hingesetzt, bei einer Tasse Tee seine Memoiren geschrieben und als alter Mann sanft entschlummert. Der ist einfach an einer Krankheit gestorben. Wie, wer weiß, wie viele seiner Männer auch schon. Einfach so. Es gibt lauter so berühmte Leute. Alexander der Dingens, der Große, der hat auch Gigantisches geschafft. Und er wollte noch Größeres hinkriegen. Ganz banal von einer Krankheit hinweggerafft. Und dann war Ende. Und Jesus sagt anhand der Prophetie in der Bibel, wie es bei ihm ausgeht. Und das wird in allen Einzelheiten genau so, wie er das sagt. Und noch mehr. Es ist alles im Passiv formuliert. Es wird ihm geschehen. Es wird mit ihm gemacht werden. Und es ist klar, es sind Menschen, die das tun. Aber damit wird immer auch angedeutet, im Hintergrund ist Gott am Werk. Alles gehört zu seinem Plan. Denn wenn er nicht sterben würde, dann gäbe es ja auch keine Auferstehung. Und das ist der Sinn des Ganzen. Dass er dieses eine Opfer bringt, das die ganze Welt retten wird. Alles, was jemals geopfert wurde, ist immer nur ein Schatten, ein kleines Zeichen von dem, was am Kreuz geschieht. Jeder Gottesdienst in aller Welt, alles, was jemals Gott geehrt hat, lehnt sich hier dran an. Er ist der wahre Priester. Er ist der wahre Tempel. Und das, was ihm widerfährt, gehört alles dazu und bestätigt das nur. So unfassbar widersprüchlich das ist und so schwer zu verstehen. Es macht alles Sinn. Unfassbar widersprüchlich und am Ende wirklich unfassbar. Da heißt es von diesen 12 Jüngern, und sie verstanden nichts von diesen Dingen. Und dieses Wort war vor ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Ja, ich werde ja so ein bisschen ungeduldig, wenn ich sowas lese. Da hätte ja ein Satz gereicht, oder? Sie verstehen es halt nicht, fertig, ab. Und dann würde mich ja interessieren, wie geht's denn bitte weiter? Aber hier wird das ganz, ganz dick rausgestrichen. Gleich dreifach betont. Was haben wir neulich gehört von der Kommunikation? Wir können gar nicht immer alles genau so sagen, wie wir es meinen, und der andere versteht das auch nicht. Und wie er das am Ende deutet, da bleibt nur ganz, ganz bisschen von über. Wie viel Prozent ist es hier? Null. Definitiv gar nichts, dreimal nachgerechnet. Hat Jesus was verkehrt gemacht? Warum ist diese Kommunikationssituation so schwierig? Eigentlich ist hier alles bestens. Jesus spricht zum wiederholten Mal davon. In vielen Bibelausgaben steht hier als Überschrift die dritte Leidensankündigung. Naja, man findet es dreimal im Evangelium, aber streng genommen sprach er die ganze Zeit und immer wieder davon. Jesus hat wiederholt mit vielen verschiedenen Ausdrücken. Und er hat ganz klare Worte gebraucht. Ich meine, was kann man an dem hier nicht verstehen? Ist doch sehr eindeutig. Die konnten sich doch was darunter vorstellen. Ja, und dann hat er sogar für einen Zusammenhang gesorgt. Er sagt ja nicht einfach, Freunde, ich habe da so eine Idee, ich habe da so einen Eindruck. Mir ist deutlich geworden, das und das wird mir alles passieren. Er sagt, es wird genau das passieren, was hier schon steht. Das wird sich jetzt erfüllen. Und manchmal habe ich vielleicht selber geseufzt und gedacht, boah, die Bibel ist so ein dickes Buch und man muss so viel wissen und man muss so viel erklären und wer soll das alles schaffen? Aber mal rein von der Kommunikation. Es gibt einen einzigartigen, großartigen Zusammenhang. Und das ist nicht dafür da, dass es kompliziert und vertrackt und verzwickt ist, sondern damit wir es überhaupt greifen können. Ich fand das total spannend. Wir sind aktuell im Bibelkreis im Römerbrief. Wir hatten da Kapitel 4 und Kapitel 5. Und mit größter Selbstverständlichkeit sind da Abraham und Adam beieinander, um uns verständlich zu machen, was es mit dem Christus auf sich hat. Und das ist gar nicht, wo man dann hinterher den Kopf schüttelt und sagt, boah, das ist alles mir viel zu viel, sondern es wird greifbar, es wird verständlich, es wird nachvollziehbar. Und so macht Jesus das hier mit den Jüngern. Er sagt, es steht geschrieben und das wird mir passieren. Eigentlich gute Kommunikationsvoraussetzungen. Jesus ist kein Anfänger, was Kommunikation angeht. Ja, und dann hatten wir ja gelesen, er hat die 12 extra beiseite genommen. Ich meine, manche kennen das von zu Hause. Hab ich dir doch gesagt. Ich sagte doch, du sollst. Warum hast du nicht? Und dann stehen wir da, ne? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich kenne den Zusammenhang nicht. Worum war es da gegangen? Ich weiß von nichts. Hast du was ehrlich? Und dann stellt sich raus, vielleicht wollte jemand das nur gesagt haben oder es war eben so nebenbei. Und man hat ja gesagt, um seine Ruhe zu haben. Sind wir doch gelegentlich, oder? Aber Jesus macht das anders, der nimmt die 12 beieinander und sagt, so, wir sprechen jetzt darüber. Folgendes ist Thema. Und trotzdem, nichts, nicht das kleinste bisschen kommt an. Ja, ich finde das irgendwie ärgerlich und sinnlos. Aber streng genommen kommt jetzt hier keine Schelte für die Jünger. Kein, wie können die nur? Warum habt ihr denn die ganze Zeit auf dem Schlauch gestanden oder Bohnen in den Ohren? Was ist los? Das steht hier überhaupt nicht. Hier ist nicht die Vorführung der Jünger, die werden nicht blamiert. Ist auch kein Hinweis, selbst der letzte Depp schafft's bei Jesus, sondern es wird einfach wahrgenommen. Und hier ist auch kein Mitleid für Jesus. Der Arme gibt sich solche Mühe und bringt nichts. Hier ist auch kein Selbstmitleid. Keiner versteht mich. Gar nichts. Es wird einfach nur zur Kenntnis genommen. Es ist ein unfassbares Handeln Gottes, was da geschehen soll und tatsächlich geschieht. Als Jesus auferstanden ist und mit den Jüngern spricht, da geht er das alles nochmal mit ihnen durch. Und dann geht es ihnen auf und dann verstehen sie das auch. Und dann können sie sich auch an diese Situation hier erinnern, sonst stünd es ja nicht in der Bibel. Woher wüssten wir das sonst? Und es war ihnen auch nicht zu peinlich, das festzuhalten. Sie hätten es ja auch einfach weglassen können. Haben sie aber nicht. Denn es wird deutlich, so sind erstmal Menschen. So sind wir. Ich habe es die Woche erlebt, so sind wir wirklich. Menschen, die völlig verpeilt sind, die es vor der Nase haben, aber nicht sehen. Einfach nicht begreifen. Manchmal ist das echt ein Wunder, aber das gehört mir so zu den unheimlichen Wundern. Dass Menschen derart auf dem Schlauch stehen können. Ja, Mütter lächeln, Kinder in einem bestimmten Alter beweisen das schon. Aber es ist durchgängig so. Es kann sein, du kapierst es gar nicht. Und hier geht es auch wirklich um etwas, was Gott uns offenbaren muss. Im Nachhinein wird es dann gesehen. Und dann ist alles klar. Und auch dieses im Nachhinein geschieht nur durch Gottes Eingreifen, durch sein Einwirken, durch sein Deutlichmachen. Und das nennt die Bibel Offenbarung. Ja, wie versuchen wir das zusammenzufassen? Es ist unfassbar groß und der Christus vollbringt tatsächlich die Erlösung der Welt. Es ist unfassbar widersprüchlich, das Leiden des Christus gehört dazu. Ohne dem gäbe es keine Erlösung. Und es ist wirklich unfassbar. Wir verstehen es erst, wenn es uns gegeben ist. Bei anderen merken wir ja unter Umständen, dass die irgendwas nicht so wirklich mitkriegen. Und das möglicherweise Erschreckende ist, es kann mir ja genauso gehen. Dass da irgendwas ist, was eigentlich ganz klar und nicht ganz unwichtig wäre, und doch nicht bei mir ankommt. Du kannst dich aber heute freuen. Jesus ist bereits der Retter. Es ist alles fertig. Jesus hat nicht am Ende gesagt, das war's. Oder es hat alles keinen Sinn. sondern es ist vollbracht. Und wie das über dieser ganzen Welt steht, steht das letztlich über deinem und meinem Leben. Es ist vollbracht. Die Rettung ist fertig. Und du darfst Hoffnung fassen, selbst wenn du nur noch Zerbruch siehst. Und da brauche ich aus meiner Warte gar nicht weit in die Welt gucken. Ich sehe eine Menge Zerbruch und manchmal gibt es Momente, wo ich das nur noch sehe. Aber gerade da darf ich Hoffnung fassen, weil auch das bei ihm aufgehoben ist, weil er das in der Hand hat. Und es lohnt sich hinzuhören, auch immer neu und immer wieder hinzuhören und sich zu fragen, was hat Gott dir eigentlich längst gesagt? Die Beobachtung machen Menschen ja auch immer wieder. Es gibt Dinge, die hat er mir längst gezeigt. Aber ich habe sie nicht aufgenommen. Sie sind an mir vorbeigerauscht, wie auch immer. Und es lohnt sich, neu hinzuhören. Der auferstandene Jesus ist für jede und jeden von uns da, jeden Tag neu. Und er tut seine Wunder und er spricht auch zu uns in unser Leben rein. Und es lohnt sich, darauf wirklich zu achten, sich ganz bewusst zu öffnen, zu sagen, Herr, ich will das hören. Hier machen wir vorerst mal Schluss. Ich schweige einige Augenblicke. Wir haben Gelegenheit, in der Stille zu Gott zu beten, mit ihm durchzugehen, was uns jetzt in diesem Moment gerade bewegt. Und dann möchte ich gerne noch mal mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Reden hier heute Morgen in diesem Gottesdienst, für dein Reden in deinem Wort durch deinen Heiligen Geist. Wir preisen dich, dass du das angesagt und versprochen und in Wahrheit vollbracht hast. Alles erfüllt, was die Propheten geredet haben. Danke, dass du der Retter der Welt bist, für uns ganz persönlich. Und wir können dich nur um Vergebung bitten, weil wir merken, dass wir es viel zu gering geachtet haben, weil uns das Große daran so oft verloren geht, weil wir es aus dem Blick verlieren, wir so daran gewöhnt sind, auf das Gerede der Welt zu hören. Wie wunderbar bist du, wie herrlich. Danke, dass du alles ausgehalten hast, was mit dir gemacht wurde für uns, dass du es angenommen hast, in deiner wunderbaren, in deiner passionierten Liebe zu uns. Ich bitte dich, lass uns Zugang finden zu deinem Frieden, zu deiner Freude und dass wir durch dich auch neue Hoffnung sehen in unserem Alltag und bei allem, was uns aus dieser Welt erreicht. Danke, dass du lebendig bist und auch in uns lebendig machen kannst, was du uns gesagt, was du uns längst gezeigt hast. Mach du uns offen und verständig für dein Reden in unser Leben. Und lass deine Auferstehungskraft auch bei uns wirksam werden. Dass es unser Heil ist, der Segen, den du uns zugedacht hast, aber auch ein Segen für alle Menschen, mit denen wir zu tun kriegen. Danke, dass du in unserem Leben bist und dass du mit uns gehst, auch in die Tage, die jetzt vor uns liegen. Wir preisen dich dafür. Amen.